1, 2. Ah, super. Dankeschön. Ich bin kein Techniker. Gut, dass wir ein Team sind. Sehr schön. Ja, in dieser Predigtreihe, so sieht Glaube aus, möchte ich heute Morgen mit uns ein spezielles Thema anschauen. Und zwar, Abraham ist durch etwas hindurchgegangen. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar Glaube, der durch Höhen und Tiefen trägt. Ich hatte die Gelegenheit, vor vielen Jahren, genau genommen 15 Jahre, in den USA zu sein und habe dort in New York bei einer Kinderarbeit mitgemacht. Und danach hatte ich 2 Wochen Gelegenheit, noch ein bisschen Urlaub zu machen. Und zu der damaligen Zeit hat Wayne's Schwester dort in Los Angeles gewohnt. Und ich habe die Familie besucht und sie hatten zu der Zeit 3 kleine Kinder. Und dann haben sie einen Ausflug mit mir gemacht in einen Achterbahnpark. Und zwar ein Six Flag Park. Und man muss dazu sagen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben auf einer Achterbahn gesessen bin. Noch nicht mal auf einem Riesenrad. Für mich war es immer nur überschaubar, in einem Karussell zu sitzen. Da habe ich mich sicher gefühlt. Alles andere hatte ich viel zu viel Angst vor. Aber jetzt war das einfach so, dass die Kinder in diesen Park gehen wollten und die dachten, ja, dem Deutschen müssen wir mal was Besonderes bieten. Und Amerika, ja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich habe gesagt, okay, dann gehe ich mal mit, schauen wir mal, was da passiert. Und wir gehen in diesen Park hinein. Und die Kinder waren damals vielleicht 8, 9, 10, keine Ahnung, ganz begeistert. Wir wollen auf Goliath, also auf Deutsch Goliath, die größte Achterbahn in diesem ganzen Park. Und ich sollte mitfahren. Zum ersten Mal in meinem Leben auf dem größten Rollercoaster, den es da gab. Und ich möchte euch ein Video von diesem Goliath zeigen. Das ist kein Video von mir, aber auf dem Ding habe ich gesessen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr seht noch ganz gut aus. Wer von euch hat schon mal eine Achterbahnfahrt erlebt? Wow, das sind viele, fast die Hälfte. Das ist wirklich eine spannende Sache. Und es gibt eigentlich nur 2 Sachen, die man machen kann. Festhalten und vertrauen, dass es gut geht. Und letztendlich ist das auch schon die Message der Predigt. Festhalten und vertrauen, dass es gut geht. Und wir wollen uns mal Abraham anschauen. Ihm ging es genauso an einem speziellen Tag. Da hat er wirklich eine Achterbahnfahrt erlebt. Und zwar schauen wir uns mal 1. Mose 18 an. Und es war so, dass es zwei Situationen gab, wo es für ihn hochging und dann ganz, ganz weit bergab. Und zwar war es so, eines Tages saß er vor seinem Zelt in der Mittagshitze und drei Männer besuchten ihn. Und in seiner gastfreundlichen Art hat er sie eingeladen, doch zu ihm zu kommen. Und er hat seine Frau gebeten, etwas Leckeres zu kochen. Und dann hat er seinen Gästen ein leckeres Mahl vorgesetzt. Und die haben dort gemütlich gesessen und gegessen. Und es stellte sich heraus, dass es Gott war, der in dieser Dreieinheit zu ihm kam. Und dann lesen wir gemeinsam ab Vers 9, was sich dort ereignet hat. Wo ist Sarah, deine Frau? Fragten die drei Männer ihn. Im Zelt, antwortete Abraham. Da sagte der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, soll ich noch an Liebeslust denken? Dachte sie. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht. Doch der Herr sagte, doch, du hast gelacht. So, das ist ja eigentlich eine begeisternde Nachricht. Endlich, endlich, nach 25 Jahre Wartezeit wird es endlich konkret. Zu dem Zeitpunkt war Abraham 99 und jetzt die Ankündigung, in einem Jahr wirst du deinen Sohn im Arm halten. Dann wird er 100 sein. Nach endlich so einer langen Zeit, eine klasse, tolle Nachricht. Es geht hoch, ein Höhenflug. Tatsächlich soll es wirklich sein, dass Gott dieses Wunder tut, dass ich einen Sohn in den Arm halte. Und Sarah in dieser ganzen langen Zeit hat immer wieder mit diesem Gedanken gekämpft. Kann das wirklich sein? Sie hat es eigentlich schon fast aufgegeben. Sieht sich selbst an und sagt, wie soll das noch möglich sein in unserem Alter? Und sie konnte es kaum noch glauben und deswegen musste sie lachen. Aber der Herr weist sie hier zurecht und korrigiert sie. Vielleicht für sie ein kleiner Tiefschlag. Aber letztendlich war das eine begeisternde Nachricht. Endlich kommt der Sohn. Und während Abraham so auf dieser Achterbahn ganz, ganz nach oben fährt und begeistert ist, dass es jetzt endlich passiert, fast im gleichen Atemzug, während er ganz, ganz oben sitzt, lesen wir Folgendes ab Vers 16. Daraufhin brachen die Männer auf. Abraham begleitete sie ein Stück. Als sie auf Sodom hinabblickten, überlegte der Herr, soll ich wirklich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Von ihm wird ein großes und mächtiges Volk abstammen und alle Völker der Erde werden durch ihn gesegnet werden. Ich habe ihn auserwählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist. Dann werde ich alle meine Versprechen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Und so sprach der Herr zu Abraham, zahlreiche Klagen über die Einwohner von Sodom und Gomorra sind mir zu Ohren gekommen. Die Anschuldigungen gegen sie sind in der Tat sehr schwer. Ich will nun hingehen und mich davon überzeugen, ob das wahr ist oder nicht. Sollten die Klagen sich als wahr erweisen, werde ich die Einwohner von Sodom und Gomorra vernichten. Die beiden anderen Männer setzten ihren Weg nach Sodom fort, der Herr aber blieb bei Abraham zurück. Abraham kam näher heran und fragte, willst du etwa die Gerechten zusammen mit den Schuldigen töten? Angenommen, es befinden sich 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie dann wirklich töten? Wirst du den Ort dann nicht wegen der 50 Gerechten verschonen? Ganz sicher würdest du die Gerechten nicht zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Sollte nicht der Richter der ganzen Welt gerecht handeln? Und der Herr antwortete ihm, wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, werde ich um ihretwillen die ganze Stadt verschonen. So, mitten in diesem Hochgefühl der Ankündigung neuen Lebens, der Tiefschlag der Ankündigung bereits existierenden Lebens. Zerstörung einer kompletten Stadt, weil diese Stadt alles andere tut als das, was Gott möchte. Und so wird er mit diesen Gefühlen konfrontiert, dieser Begeisterung wie auf der Achterbahn ganz oben. Ja, ich bekomme bald jetzt einen Sohn. Mit der Ankündigung, oh, Zerstörung der Stadt, in der mein Neffe Lot lebt. Wie kann ich das nur verkraften, dass mein Neffe umgebracht werden sollte, nur weil die ganze Stadt voller Sünde ist? Und hier wurde sein Glaube getestet. Innerhalb kürzester Zeit mit extremen Höhen und mit einem extremen Tiefschlag konfrontiert. Und die große Frage ist, wie sollte er jetzt mit diesen beiden Nachrichten umgehen? Mit diesen zwei Situationen, in denen er mittendrin steckte. Und Abraham ist in der Bibel nicht alleine. Es gibt viele, viele Persönlichkeiten, die genau sowas erlebt haben. Zum Beispiel David. David, der König Israels. Zweifelsfrei war ein Höhepunkt für ihn, wie er als junger Mann, unerfahren im Kampf, den Riesen Goliath besiegt hat. Und er in der ganzen Stadt und in dem ganzen Land in einem Tag bekannt wurde und viele Verehrer hatte. Und dann, wie er König von Israel wurde, zweifelsfrei ein Höhepunkt in seinem Leben. Aber dann, kurze Zeit später, als er als König mit der Frau Bathseba Ehebruch begann, war ein enormer Tiefschlag. Und dann, als der Sohn, der daraus entstand, im Sterben lag und er gebetet hat, Gott, bitte lass diesen Jungen am Leben, der aber dann verstarb. Ein Tiefpunkt im Leben Davids. Aber kurze Zeit später zeugt er mit Bathseba einen weiteren Jungen, Salomo, der dann König wurde. Und es geht wieder bergauf. Kurze Zeit später zieht er in den Krieg, kämpft gegen die Ammoniter und nimmt die Stadt Raba ein. Wieder ein Sieg. Und wenn wir in die Psalmen hineinschauen, lesen wir sehr viel von diesen Empfindungen, die David in Höhen und Tiefen erlebt hat. Ganz ernste Psalmen, wo er ringt, wo er klagt, wo er sagt, Gott, wieso? Aber immer am Ende des Psalms lesen wir, wie er Gott vertraut, wie er an Gott festhält, wie er sich Gott unterordnet und ihm die Ehre gibt. So dicht können Erfolge und Niederlagen zusammenliegen. Paulus hat genau sowas erlebt. Und in Apostelgeschichte 14 gibt es eine ganz interessante Geschichte und die hat mich sehr, sehr angesprochen und die will ich kurz mit euch teilen. Und zwar waren Paulus und Barnabas als Prediger des Herrn in Lystra unterwegs. Und es war eine Stadt, wo viele Menschen an verschiedene Götter glaubten und wo heidnische Religionen sehr bekannt waren und die Menschen diesem Kult glaubten und verehrten. Und jetzt gab es die Situation, dass Paulus und Barnabas zu einem Mann kamen, der von Geburt an verkrüppelte Füße hatte. Und sie beteten für ihn und dieser Mann wurde geheilt. Und zweifelsfrei, damals wie auch heute, wenn Gott Menschen heilt, ist das ein Highlight, ist das ein Höheflug. Wow, Gott heilt, wir feiern das, ein Wunder geschieht. Jemand, der von Geburt an nicht gehen konnte, wird endlich geheilt und kann rennen wie nur was. Und diese Menschen dachten, dass die beiden, Paulus und Barnabas, Götter seien, weil sie sowas noch nie erlebt hatten und wollten auf einmal ihnen Opfer darbringen. Aber Paulus war darüber bestürzt und fing aus Leibeskräften an zu schreien und sagt uns, Apostelgeschichte 14, 15, Freunde, warum tut ihr das? Wir sind nur Menschen wie ihr. Wir sind gekommen, um euch die Botschaft zu bringen, dass ihr euch von wertlosen Göttern zu den lebendigen Gott bekehren sollt, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin lebt, erschaffen hat. Trotz alledem konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen zu opfern. So die Situation, es passiert ein Wunder durch die beiden und die Menschen sind wie begeistert und verehren sie und wollen ihnen opfern, weil sie denken, sie sind die Götter. So mit diesem Wunder waren die beiden ganz oben auf dem Rollercoaster Aber jetzt passiert eine Situation, die das Blatt komplett verändert. Da kamen einige Juden aus Antiochia und Ikonion und hetzten die Menge so sehr auf, dass sie Paulus steinigten und ihn vor die Stadt schleppten. Dort ließen sie ihn liegen, denn sie dachten, er sei tot. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Tiefpunkt, wo er fast tot auf dem Boden liegt. Welch eine krasse Wendung innerhalb kürzester Zeit. Erst die Verehrung, das müssen Götter sein, wo solche Wunder passieren. Und dann kommen einige Juden, denen das nicht passte, dass sie über Jesus predigten und haben die ganze Stadt aufgewiegelt. Und nun diese Verunehrung, ja letztendlich diese Ablehnung bis hin, dass sie bereit sind, die beiden umzubringen. Wie sich ein Blatt so wenden kann, innerhalb kürzester Zeit. Die extreme Höhe und die extreme Tiefe. Und jetzt, und das finde ich so bedeutsam und ich denke auch für uns, Vers 20. Doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und das begeistert mich, dass er dort liegt in seinem Tiefpunkt, fast tot, halbtot, und die Gläubigen umringen ihn und in dem Moment steht er auf und geht weiter. Und er sitzt in der Achterbahn wieder nach oben, denn Vers 21, nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonion und Antiochia in Pisiden zurück. So, er geht weiter und er verkündigt weiter das Evangelium und viele Menschen werden im Glauben gestärkt. Wo ich sage, wow, welch eine Achterbahn. Erst das Wunder, dann die Ablehnung und dann wieder ein Höhepunkt. Und ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre. Vielleicht, wenn ich dort halb tot am Boden gelegen hätte und hätte ich vielleicht gesagt, Jesus, was soll das? Was soll das? Ich glaube, das bringt nichts mehr. Egal, wo ich hinkomme. Ja, wenn das so ist, ja, wenn ich abgelehnt werde, wenn ich nur noch kritisiert werde, wenn sie mich nicht wollen, dann lasse ich's. Dann lasse ich's. Dann macht doch euren Kram alleine. Dann sucht ihr jemanden anderen. Warum muss ich denn's machen? Aber er hat nicht aufgegeben. Er ist nicht liegen geblieben. Er ist aufgestanden und hat gesagt, okay, geht es hier nicht, gehe ich woanders hin. Und was mich so begeistert ist, dass er seine Berufung kannte. Er wusste, was seine Aufgabe war. Und ich habe mich gefragt, wie schafft der Paulus das? Wie schafft der Paulus das, nicht liegen zu bleiben in der Tiefe, sondern aufzustehen und zu sagen, ich gehe weiter? Und er hat selbst die Antwort gegeben in Philipper 4, Vers 12. Da sagt er, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen und einen leeren Magen haben. Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und das ist die Antwort. Festhalten und vertrauen an Jesus Christus, der mir die Kraft gibt, in jeder Situation, durch jede Achterbahnfahrt, durch jede Höhe und Tiefe hindurchzugehen und nicht zu vergessen, für was ich berufen bin. Und das hat mich begeistert. Und ich kenne auch solche Situationen. Wenn ich so an Höhepunkte denke, dann sind das solche Sachen wie zum Beispiel letztens unsere Jesus Live-Konferenz. Wenn man Verantwortung hat für so eine Sache, dann hofft man in der Vorbereitung, dass alles gut organisiert ist, dass alles läuft. Und dann, wenn der Tag kommt und 300 junge Leute von überall hier ankommen, dann hofft man, dass zum einen, dass alles gut funktioniert, aber auch, dass junge Leute Jesus erleben. Und ich bin dankbar und das beflügelt mich, wenn ich dann sehe, wie alle sich einbringen, wie alle engagiert sind und wie Jesus jungen Menschen begegnet und sie sagen, wow, ich gehe verändert nach Hause. Ich kriege Höheflüge, wenn verschiedene Treffen, Gottesdienste laufen oder ich in einen Hauskreis komme, der ermutigend läuft. Und vor einiger Zeit hatte ich so ein Erlebnis, ich weiß leider nicht mehr genau, was es war. Irgendwas in der Gemeinde lief total gut Und ich war da auch noch dran beteiligt. Und dann habe ich gedacht, das läuft ja gut für dich gerade und schön. Und ja, und da muss man aufpassen, dass man auch nicht ein bisschen Stolz reinlässt. Ne? So nach dem Motto, ja, wenn ich nicht hier wäre, dann hätte das nicht passiert. Hehe, also im Guten. Und ich war dann so unterwegs. Damals haben wir noch in Pieschen gewohnt. Und ich fahre von der Schandauer, setze mich ins Auto. Und wie gesagt, irgendwas in der Gemeinde lief ziemlich gut. Und ich war in einer guten Stimmung. Ich war so auf der Achterbahn nach oben. Und habe Musik aufgedreht, war auch dann ein bisschen flotter unterwegs. Ne? Auf der Achterbahn fährt man halt auch schneller. Und fahre so Richtung Pieschen und fahre die Carola-Kreuzung drüber und merke aber zu spät, dass vor mir die Fahrerin gebremst hat und knalle hinten drauf. So von der guten Stimmung nach unten. Tja, und dann musste ich mich erstmal mit dem Problem auseinandersetzen und bin schnell wieder auf dem Boden gelandet. Und eine andere Situation, das war vor 2 Wochen. Ich hatte die Möglichkeit, nach über einem Jahr wieder so eine kleine Auszeit für mich zu haben. Das mache ich ab und zu mal, so eine Visionszeit, wo ich 2, 2,5 Tage wegfahre und einfach Zeit habe, mit Gott zu reden und Gedanken zu machen, auch für mich persönlich und gerade jetzt für das neue Jahr, was ist dran und was soll man tun und so weiter. Und ich hatte das mit meiner Frau Kathi abgesprochen und wir haben auch 2 kleine Kinder und die hat gesagt, ja, mach das. Und die hat mich eigentlich immer erinnert, dass ich mich drum kümmern sollte. Und dann habe ich mir eine kleine Ferienwohnung in Meißen genommen und wollte halt donnerstags hinfahren. Und es ist so, als ob die Uhr gestellt wurde. Ich habe mich auf diese Zeit gefreut. Ich war schon im Höhenflug. Zeit für mich. Ja, ich werde mir was Leckeres kochen und dann werde ich schön spazieren gehen und mit Gott reden und so weiter und so fort. Und als ob jemand die Uhr gestellt hätte an dem Donnerstag, wo ich losfahren will, werden unsere beiden Kinder richtig krank. So unser Leon, der eigentlich ziemlich tough ist, hat Husten und Schnupfen. Und so unsere Zoe hat einen Pseudokrupphusten wieder mal bekommen und so richtig Husten und Bauchschmerzen. Und es sah überhaupt nicht gut aus. Und ich so gesagt, Gott, kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein? Und dann habe ich kurz mit Kathi überlegt, was sollen wir tun? Und sie sagte, nee, André, mach das, das ist wichtig für das, was du vorhast und ich schaffe das. Und wir haben dann überlegt und gebetet und haben gesagt, okay, wir vertrauen Gott. Und ich bin dann losgefahren und es war für mich eine gute Zeit und auch für die Familie war das dann entsprechend der Umstände auch okay. Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und ich könnte mir vorstellen, dass viele, wenn nicht alle von euch, solche Situationen kennen. Höhen und Tiefen, die wir so im Alltag erleben. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber wie gehen wir mit Gott da durch? Und ich möchte gerne kurz einige Punkte benennen, die uns da ganz praktisch helfen können. Erstens, was für mich ganz wichtig ist, kläre dein Fundament. Hab in deinem Herzen, Gott ist immer noch gut, Gott ist immer noch da, Gott ist immer noch stark und Gott ist immer noch souverän. Es ist ganz wichtig, dass wir auf diesem Fundament stehen bleiben, dass wenn der Wind kommt, es uns nicht umhaut. Wenn du an dieser Grundlage zweifelst, dann schwindet dein Glaube. Hab es im Herzen fest, wer Gott für dich ist. Punkt. Zweitens. Hab deine Bestimmung vor Augen. Du kannst eine Schlacht verlieren und dennoch den Krieg gewinnen. Und wenn du weißt, was Gott mit deinem Leben vorhat und was gerade in dieser Zeit für dich dran ist, dann würde ich einen Tiefschlag nicht unnötig ausbremsen und zurückhalten. Ich habe einfach für mich gewusst, für meine Aufgaben hier in der Gemeinde ist so eine Visionszeit unheimlich wichtig. Ich brauche mal ein paar Tage und deswegen konnte ich entsprechend mit den Tiefschlägen anders umgehen. Wenn das für mich nicht wichtig wäre, dann könnten mich solche Zeiten schneller aus der Bahn werfen, weil ich sage, pf, ja stimmt, ja, gut, dann bleibe ich zu Hause, das ist auch okay. Ich meine, natürlich, wenn es kritisch gewesen wäre für unsere Kinder, wäre ich natürlich zu Hause geblieben. Was ich nur sagen will, ist, wenn wir wissen, wo es hingeht, können wir die Situation besser einschätzen, die uns davon ablenken will. Sei wie Paulus, gib nicht auf, steh auf. Wenn du am Boden liegst, steh auf. Und dann das Dritte, teile deine Höhen und Tiefen mit anderen. Zum einen im persönlichen Gespräch, such dir jemanden, den du vertraust und vor allen Dingen such dir einen Hauskreis. Wisst ihr, das ist so ein symbolisch tolles Bild. als Paulus auf dem Boden gelegen hat und halbtot am Verrecken war, standen die Gläubigen um ihn herum. Und in dieser Situation hinein stand er auf und ging seiner Berufung weiter nach. Und genau das ist es, was ich mir für uns wünsche. Und genau das ist mit ein Grund, warum wir so dahinterher sind und uns so sehr wünschen, dass jeder von euch das erleben kann in einer vertrauten Atmosphäre, einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten, dass ich meine Tiefen mitteilen kann und Leute für mich da sind, die mich ermutigen, die mich trösten und die für mich beten. Die Gläubigen ermutigten ihn aufzustehen. Und wenn du noch keine Kleingruppe hast, wenn du niemanden hast, wo du deine Tiefen teilen kannst, dann such dir jemanden. Dann such dir einen Kreis. Und dann, viertens, erkenne deine Fehler. Wo entstehen vielleicht Tiefschläge durch falsche Entscheidungen? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo ich über die Carola-Kreuzung gefahren bin, war ich etwas zu schnell. Und manchmal passieren Tiefschläge, weil wir vielleicht Fehler gemacht haben, weil Sünde in unserem Leben ist, weil wir einen Charakterzug noch an uns haben, der nicht sehr dienlich ist für die Situation oder die Begegnung mit anderen. Erkenne das und stell es ab. Oder bitte den anderen, dir einfach ein Feedback zu geben und dich dabei zu unterstützen. Und dann sehen wir noch ein paar Punkte bei Abraham, von denen wir lernen können. Fünftens, halte Ausschau nach Gott, wo er im Alltag dir begegnet und mit dir redet. Ich meine, er saß am Zelt und dann kommt auf einmal Gott mitten im Alltag hinein. Wo kommt Gottes Stimme zu dir durch andere Menschen? Wo begegnet Gott dir in Umständen oder in seiner Schöpfung? Wo zeigt er sein Herz dir vielleicht im Lobpreis? Wo redet er durch sein Wort, die Bibel, zu dir? Ganz, ganz speziell. Halte deine Ohren, deine Augen, dein Herz offen. Es könnte sein, dass Gott dir etwas mitteilen möchte. Jederzeit etwas mitteilen möchte. Und dann meine Empfehlung, und ich mache das manchmal ganz gerne, geh mit Gott spazieren. Abraham war unterwegs mit Gott und währenddessen hat Gott ihm eine Offenbarung gegeben, nämlich diese Ankündigung der Zerstörung dieser Stadt. Und wenn Gott prophetisch redet, dann doch nur, weil er uns einbeziehen möchte in das, was er tun will. Er möchte, dass wir uns einbinden lassen, mit zu beten, mit zu handeln. Wenn Gott dem Abraham nicht gezeigt hätte, was er mit Sodom vorhat, hätte Abraham wahrscheinlich nicht so beten können. Und wer weiß, was am Ende passiert wäre. Und da frage ich mich, da frage ich dich, haben wir die Zeit, haben wir den Blick dafür zu hören, was Gott sagen möchte, um nicht zu verpassen, wo er dich einbeziehen möchte? Hast du das? Und dann vorletztens, rede mit Gott. Und das finde ich so stark. Der Abraham hat sich so geborgen, so sicher gefühlt. Und wir lesen das hier, dass er einen Schritt auf Gott zugetan hat und hat gesagt: Sag mal Gott, willst du wirklich diese Stadt zerstören, selbst wenn da noch 50 Gerechte sind? Und wir lesen, dass er ja dann Gott runtergehandelt hat, bis auf 10. Und wisst ihr was? Gott hat sich darauf eingelassen. Dieser mächtige Gott, der eigentlich vorhatte, die ganze Stadt zu zerstören, hat Abrahams Gebet gehört, hat es geehrt und hat es umgesetzt. Und genauso diese Möglichkeit hast du, habe ich. Und Philipper 4, Vers 6, da heißt es: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Und wenn du auf einem Höhepunkt bist, wenn du ganz oben auf der Achterbahn sitzt, dann danke und preise Gott für das, was er dir schenkt, für das, was er gelingen lässt, wo du eine Prüfung geschafft hast, wo du ein gutes Gespräch gehabt hast, wo du einen Auftrag bekommen hast, wo du ein Projekt gut abgeschlossen hast, wo du jemanden von Jesus etwas mitgeben konntest, wo jemand sich hat taufen lassen, wo im Hauskreis etwas durchgebrochen ist, wo jemand geheilt wurde. Lasst uns das feiern und nicht selbstverständlich sein und sagen, ja, das passiert schon mal. Lass uns dankbar sein. Und da, wo du im Tiefpunkt bist, da bete und vertraue und halte dich fest, dass Gott dich führt und dass er handelt und dass er mit dir ist. Und dann zum Schluss möchte ich euch gerne einladen, warte auf Gott und vertraue ihm. Gott hat Abrahams Gebet gehört, aber anders erhört. Abraham hat gebetet, Gott, du kannst doch nicht die ganze Stadt vernichten. Und Gott sagt, stimmt. Aber es ging um die Gerechten. Und Abraham hat in der Tat die Gerechten gerettet, Lot und seine zwei Töchter. Aber hat dennoch die Stadt zerstört. Und es kann sein, dass manchmal Gott anders handelt, als wir uns das denken. Es passieren manchmal Dinge anders da als gedacht. Aber das passiert, weil Gott größer ist und weil er weiterdenkt und weil er weiß, was für dich und mich das Beste ist. Und das ist manchmal anders, als du und ich uns das denken. Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Aber was können wir da tun? Und das ist mein letzter Vers, 26, Vers 3. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. So, wenn du vielleicht im Moment in so einer Achterbahn sitzt, wo es ein bisschen hoch und runter geht, wo du nicht so richtig weißt, was soll das? Ja, du hast ermutigende Zeiten und auch frustrierende Zeiten. Dinge funktionieren nicht. Es läuft manches anders, als du gedacht hast und gewünscht hast. Und ich muss sagen, mich kann sowas echt nerven. Wo ich denke, oh, ich habe das und das geplant und jetzt kommt es anders. Aber zu vertrauen, dass Gott es im Blick hat und dass Gott weiß, was das Beste für dich und mich ist. Und gerade in den Tiefen vertraue Gott, dass er keine Fehler macht, sondern dich führt und leitet. Und dann gehe die Schritte, die er dir zeigt. Du wirst ans Ziel kommen. Bleib nicht liegen. Sei wie Paulus. Steh auf. Und das, was Gott dir gezeigt hat, setze das um. Du kannst eine Schlacht verlieren, aber mit Gott den Krieg gewinnen. Amen.